Promise of Peridot, die Edelsteinsaga, zweiter Teil, von Kate Golden. Gelesen von Rebecca Feil und Julian Tenstedt. Produktion der Audioverlag. Eine Welt von Lichte, über alle Stein gesegnet. Ein König durch den zweitgeborenen Sohn dem Untergang geweiht. Eine Stadt zu Asch und Knochen eingeebnet. Ein Komet, der kündet von neuem Krieg in unserer Zeit. Die letzte Fäh, geboren von reinem Blut. Die Sonnenkling sie nur in ihrem Herzen findt. Nach 50 Jahr eint Kind und Vater Kriegesglut. Und mit dem Flug des Phönix dann die letzte Schlacht beginnt. Ein König, der durch sie allein dem Tod entgegengeht, eine Frau, die um ihr bitteres Schicksal weiß. Vor der Rettung beider Lande ein schweres Opfer steht, ohne dass ein ganzes Reich ins Unglück fällt. Für beide wahre Fan bedeutet es den Tod. Das ist der Preis, um all zu retten aus der Not. Ligeia, die Seherin von Lumera, vor 113 Jahren. 1. Arwen.
Gleich wird mir wieder übel, warnte Ryder, der den Kopf über den nassen Stahl der Reling schob.
Zornige Regentropfen prasselten auf uns beide nieder, während ich meinem Bruder mit kreisförmigen Bewegungen beruhigend den Rücken massierte. Das feuchte Hemd klebte an seiner Haut.
»Ich bin da«, sagte ich und versuchte, Lichte in seinen verkrampften Bauch zu schicken.
Als nichts geschah, wartete und wartete ich, bis ich schließlich die Finger anspannte und mit Gewalt versuchte, etwas aus der Leere heraufzubeschwören, in der sich mein Lichte eigentlich schon vor Tagen wieder hätte regenerieren sollen. Nichts. Und noch immer nichts. Ryder übergab sich würgend ins aufgewühlte Meer. In den 10 Tagen, die seit der Schlacht in der Sirenenbucht vergangen waren, hatte ich die gesamte Schiffsbesatzung ohne meine magischen Kräfte geheilt. Lazarus' Armee hatte den Soldaten aus Onyx und Peridot schlimmere Verletzungen zugefügt, als gewöhnlicher Stahl es vermocht hätte. Lichte und Fähnwaffen hatten für schwerste Verbrennungen und aufklaffende Wunden gesorgt. Vor solchen Herausforderungen hatte ich als Heilerin nie zuvor gestanden. Und inmitten von Verbänden und Fieberschweiß versuchte ich, meine Trauer zu verarbeiten. Wir hatten ihr ein kleines, improvisiertes Begräbnis gegeben, jener Frau, die ich stets für meine Mutter gehalten hatte. Zum rhythmischen Knarren der Taue und dem leisen Flattern der Segel hatten die unverletzt gebliebenen Soldaten ihren Leichnam ins Meer hinabgelassen. Ich hatte ein paar Worte gesagt, die sich für mich flach und fremd anhörten. Mari sang ein Trauerlied. Ryder weinte. Lee sah niemanden von uns an und verschwand unter Deck, noch bevor die Zeremonie vorüber war. Es war schrecklich gewesen. Kane hatte gefragt, ob er dabei sein dürfte. Oder vielmehr, er hatte wohl so etwas gesagt wie, »Ich wäre gern für euch da, wenn ich darf.« Als ob es mir durch seine Gegenwart irgendwie besser gegangen wäre. Und nicht unendlich, unendlich schlechter. Auf keinen Fall wollte ich ihn in der Nähe meiner Familie wissen oder in der Nähe der wenigen Menschen, die ich als Familie betrachtete. Dann brach der Sturm los. Prasselnder, trommelnder Regen ging auf uns nieder und die Wellen schlugen wie Rammböcke gegen das Schiff. Die ganze Fahrt über wütete und wütete der Sturm. Wenn man auch nur eine Minute aus der Kajüte trat, um der verbrauchten Luft im Innern des Schiffs zu entkommen, wurde man sofort von Eiswasser durchweicht. Am Tag zuvor hatte der Kapitän den Kohlevorrat rationiert, sodass wir kein heißes Wasser mehr hatten. Schon jetzt konnte ich kein lauwarmes Porridge mehr herunterbringen. Ich betrachtete meine Finger, die auf Ryders Rücken ruhten. Schon die ganze Zeit waren sie verschrumpelt wie kleine Rosinen. Er wirkte erneut, und ein paar Schritte entfernt stand eine Frau aus Peridot in einem wettergegerbten Wollmantel und tat es ihm nach. Glücklicherweise litt ich nicht unter Seekrankheit, im Gegensatz zu den anderen Passagieren. Tag und Nacht hörte man ununterbrochen Würgegeräusche, bis einem selbst davon übel wurde. Ich kümmerte mich so gut wie möglich um die Leute, konnte allerdings ohne mein Lichte nicht allzu viel ausrichten.